Heute am vierten Advent geht es um die Freude, wie in der Regel eigentlich meistens. So legt es uns die Predigtordnung der evangelischen Kirche nahe. Freude benutzte Nero, als er mit Brot und Spielen die Massen ruhig hielt und von ihrem Elend ablenkte. Freude und Jubel erwartet Kim Jong-un, Nordkoreas Machthaber, von seinen ausgebeuteten und versklavten Untertanen immer dann, wenn er irgendwo auftritt. Freude versuchen die Comedians im Fernsehen und auf den Theaterbühnen zu erzeugen, indem man sich über die bestehenden Probleme lustig macht und deren Auswirkungen deshalb nicht mehr angegangen werden. Freude habe ich gerne, wenn es mir gut geht. Aber sie geht so leicht verloren. Scheinbar in gleicher Weise, wie manche andere die Freude verlangen, so fordert Paulus die Philipper auf, sich zu freuen. Und doch gibt es einen gravierenden Unterschied. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Alle sollen sehen, wie freundlich und gütig ihr zueinander seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Soweit der Predigttext für diesen Adventssamstag. Normalerweise Sonntag, aber heute haben wir Samstag. Daraus ergibt sich also letztendlich eine Aufforderung zur Freude. Und wenn man zur Freude aufgefordert wird, wäre der nächste Schritt ja eigentlich der, dass wenn die Freude nicht da ist, man ungehorsam ist. Aber ständig Freude? Ich weiß nicht, wie weit ihr den Gedanken schon mal zugelassen habt, der hier steht. Wir haben hier einen Befehl, den Paulus von Gott an uns weitergibt. Und der besagt, dass wir uns immer freuen sollen. Immer. Nicht nur ab und zu, nicht nur, wenn uns gerade jemand zum Lachen bringt. Nicht nur, wenn es mir gerade einmal besonders gut geht, weil ich im Urlaub am Strand unter Palmen liege und die Sonne und das Meer, die Umgebung und alles drumherum so richtig genießen kann. Nein, auch wenn ich da bin, wo ich arbeiten muss, wo Menschen sind, mit denen ich nicht klarkomme, wenn ich etwas zu tun habe, was mir unangenehm ist. Freude kommt von Gott, steht zum Glück mit dabei. Freut euch im Herrn. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, aber man kann diese Aussage auch ganz gewaltig verdrehen. Freut euch im Herrn, verstehen manche Leute so, ja, in Gott habe ich ja Freude. Aber der ist weit weg. Das ist nicht damit gemeint. Das kann man so nicht sehen. Es ist zwar Freude da, vielleicht auch in meinem Inneren irgendwo. Ich weiß ja, dass ich gerettet bin. Das wirkt sich auch aus auf meine Freude, auch wenn man mir die vielleicht nicht ansehen kann. Freude, die sich nur im Inneren abspielt und nicht nach außen sichtbar wird, ist genau wie eben in dem Theaterstück Heuchelei. Und dann kann das schon mal so gehen wie bei einem Ältesten, der jemand aus seiner Gemeinde fragt, du Frank, bist du glücklich? Und ohne groß darüber nachzudenken, antwortet er spontan mit, ja, natürlich. Und bekommt dann zur Antwort, dann solltest du das vielleicht mal deinen Gesichtszügen erzählen. Sich immer zu freuen bedeutet aber nicht, ständig ein frommes Grinsen auf dem Gesicht zu haben, aber auch nicht ständig bedrückt herumzulaufen. Und trotzdem ist das so eine heiße Kiste. Fehlende Freude ist Sünde? Ich habe ein Fragezeichen dran gesetzt. John Ortberg schreibt, die Freudlosigkeit ist eine ernstzunehmende Sünde, eine, zu der vor allem religiöse Menschen neigen und die vielleicht von der Gemeinde am ehesten toleriert wird. Fehlende Freude, eine Sünde der Frommen? Kann man das so sagen? Wenn ich mich nicht freue, ist das Sünde? Die ernsthaften Christen, die mit sauertöpfischen Mienen rumlaufen, nehmen sich damit nicht nur jegliche evangelistische oder missionarische Möglichkeit, damit könnte man noch leben, auch wenn das schon schlimm genug ist. Sie sind Sünder? Und Sünde, für die nicht Buße getan wird, die nicht geändert wird, trennt irgendwann von Gott. Keine Freude zu haben, kann von Gott trennen. Es verhindert, dass Gott uns beschenken kann, verhindert, dass Gott so richtig durch uns wirken kann und auf Dauer sogar die Beziehung zu ihm. Das ist eine harte Aussage. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist. Vielleicht wissen wir das schon ganz lange, aber ich habe damit immer wieder Probleme. Wenn ich mich ärgere über uneinsichtige Menschen oder es mir einfach dreckig geht, weil es zu viel wird oder irgendwas mir mal wieder furchtbar quer gegangen ist, dann ist das nicht einfach so. Dann ist das nicht einfach nur Pech oder eine ganz normale Phase im Leben, sondern dann ist das Sünde, wenn ich nicht da wieder rauskomme. Wenn ich darin stecken bleibe und nicht bewusst und aktiv etwas dagegen unternehme. Das bedeutet nicht, dass wenn ich gerade einen lieben Menschen verloren habe oder erfahren habe, dass ich eine schlimme Krankheit habe oder etwas Ähnliches, dass ich nicht in dieser Situation trauern dürfte. Leid hat genauso seine Zeit wie Freude, aber Leid muss immer wieder von Freude abgelöst werden. Cyriakus Schneegers hat 1598 ein Lied geschrieben: In dir ist Freude in allem Leide, o du treuer Jesus Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertrauet hat, wohlgebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben im Tod und Leben, nichts kann uns scheiden, Halleluja. Und das geht noch so weiter. Dieser Schneegers hat diesen Text ganz bewusst zu einem Tanzlied von Gastoldi geschrieben. Heute würde man vielleicht sagen, dass die Musik eine gecoverte Version von irgendeinem Dancefloor-Hit ist, der ganz oben in den Charts zu finden ist. Das war die Musik, der Rhythmus, mit der damals die Begeisterung so richtig auf den Höhepunkt gebracht werden konnte. Und das zu einer traurigen und grausamen Zeit, wo die Christenheit durch die Reformation gespalten war, die Unterschiede mit Waffengewalt und brutaler Härte auf beiden Seiten bekämpft wurden, kurz vor Beginn der offiziellen Religionskriege. Und da der Versuch, die eigene Freude zum Ausdruck zu bringen und andere mit anzustecken. Ist das fair? Passt das eigentlich? Wenn es aber jetzt Christen gibt, die meinen, sie würden sich freuen, wenn es aber nicht einmal die Gesichtszüge, geschweige denn die Körperhaltung oder die Bewegungen mitbekommen, dann muss doch weiter gefragt werden, was ist denn eigentlich dann diese Freude oder was bewirkt die? Was ist Freude eigentlich? Hier geht es um Freude, die vom Herrn kommt. Jeder ist gerne fröhlich, ganz klar, der nicht eine schwerwiegende geistige Erkrankung hat. Freude ist dabei eine Auswirkung auf das, was wir erleben. Ein schöner Urlaub, ein unerwartetes Geschenk, etwas, was passt, eine positive Überraschung, jemand anderem eine Freude machen, ein lustiges Theaterstück wie vorhin. Freude ist immer eine Reaktion. Und deshalb ist sie auch nur da, wenn ich gerade auf etwas Positives reagiere. Das ist unsere normale menschliche Situation. Wenn ich Freude, die vom Herrn herkommt, nicht als etwas verstehe, was sich nur in meinem Inneren irgendwo verborgen abspielt, sondern als echten Ausdruck davon, dass ich als Mensch, der es nun wirklich nicht verdient hätte, trotzdem gerettet bin, dann ist klar, weshalb Paulus schreibt, dass wir uns immer, in jeder Lage, in jeder Situation freuen sollen. Und zur Rettung ist nämlich immer gültig. Gott ist da und er liebt mich. Er hat mir vergeben. Er hat mir neue Hoffnung geschenkt. Mut, mein Leben mit ihm gemeinsam wieder in die Hand zu nehmen und bei allem zu wissen, dass der Gott, der in meinem Leben mit mir angefangen hat, auch mit mir zum Ziel kommt. Manchmal muss dafür jemand ganz furchtbar stören, damit uns das überhaupt wieder auffällt. Und Freude, so macht es uns das Neue Testament deutlich, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. In Galater 5, Vers 22 wird deutlich, dass die Freude die erste Auswirkung der Liebe ist, also etwas, was wir Frucht des Heiligen Geistes nennen. Das muss aber auch näher erklärt werden. Da, wo ein Mensch mit Jesus sein Leben begonnen hat, weil er der Einladung Gottes, seine Schuld zu vergeben, sein Leben zu prägen und zu bereichern, angenommen hat, gibt Gottes Geist uns neues Leben. Und dieser Geist macht zum einen deutlich, was Jesus für uns getan hat und hält dieses Wissen im Bewusstsein. Dankbarkeit und Freude erwachsen daraus. Dieser Geist verändert aber auch unsere Sicht von dieser Welt, schenkt Hoffnung, weil Gott, der auf unserer Seite ist, der Größere ist, Gelassenheit und Zuversicht. Und er richtet unseren Blick auf andere Menschen, auf solche, die zu Geschwistern geworden sind, weil auch sie mit Gott leben, und auf solche, die diese Entscheidung noch nicht treffen konnten. Und daraus kommt Gemeinschaft. Ich bin nicht allein. Kraft und Mut, Auftrag und ein Ziel, das erstrebenswert ist, weil die Suche nach dem Leben die Freude durch Gottes Geist bewirkt. Und das wird eben in jedem Menschen sichtbar, der es zulässt. Freude ist garantiert, wenn wir sie nicht verhindern. Der Text geht aber weiter und man könnte meinen, es geht da um ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, dass die nächsten Aussagen genau dazu gehören, ein Teil davon sind. Es geht dabei zunächst mal um den Umgang miteinander. Wenn ich so den Umgang zwischen Heiko und mir bewerte oder beurteile, dann ist mir aufgefallen, was man bestimmt auch verallgemeinern kann, dass da, wo ich fröhlich und ausgeglichen bin, unsere Beziehung in der Regel wirklich gut ist. Wenn man Spaß miteinander hat, passiert es selten, dass man aus der Haut fährt und dann den anderen verletzt. Und genau so hat das Paulus weiter beschrieben. Und deswegen möchte ich einmal Freude und Verliebtsein so ein wenig zusammennehmen, weil es uns so ein bisschen zeigt, wie unser weiterer Text belegt, wie das Ganze zusammenhängt. Alle sollen sehen, wie freundlich und gütig ihr zueinander seid. Verliebte sind zwar manchmal etwas verrückt, aber in der Regel auch zu anderen Menschen freundlich, weil das einfach ihrem Grundgefühl entspricht. Echte Freude lässt sich nicht irgendwo stoppen, sie wird sichtbar an den Gesichtszügen und am Umgang miteinander. Und wer weiß, dass Gott ihn mit all seinen Schwächen und Fehlern angenommen hat, sogar vergeben hat, der kann überhaupt nicht mehr auf die Fehler der anderen achten. Das wirkt sich aus, auch beim Umgang in der Gemeinde und da, wo man sich unterwegs trifft. Man muss schon Pharisäer sein, wenn man beim anderen die Fehler suchen kann und sich gleichzeitig noch daran freuen kann, dass Gott mir alles vergibt oder vergeben hat. Der Grund, warum dieser Abschnitt zu den Adventstexten gehört, hängt mit dem Zusatz zusammen: Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe hat ja eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal geht es da nämlich um die unmittelbare Nähe. Gott ist da. Heute, jederzeit, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Er ist bei mir, wenn ich alleine bin, und genauso, wenn ich mit anderen zusammen bin. Er ist mit dabei. Er ist nah, bedeutet aber auch, dass er bald wiederkommen wird. Manchmal sagt man so leichtfertig, dass des Teufels liebstes Möbelstück die lange Bank ist. Oft wird das nur auf die Entscheidung für Christus bezogen, aber es gehört auch ins Leben als Christ mit dazu. Wer anfängt zu denken, Jesus kommt noch lange nicht wieder, er ist schließlich schon 2000 Jahre nicht wiedergekommen, also warum sollte das in der nächsten Zeit sein? Oder dann wird es auch noch lange dauern, bis es soweit ist. Wer keine Erwartung auf die Wiederkunft Jesu hat, der steht ganz groß in der Gefahr, sich wieder um sich selber zu drehen. Sich um das zu drehen, was uns bis dahin, bis wir Christus kennengelernt haben, bestimmt hat. Die Ewigkeit, die für jeden Christen ja hier schon angefangen hat, möchte sich in unserem Leben ausbreiten, möchte sichtbar werden, indem wir eben nicht mehr auf uns selbst sehen, sondern das, was Gott in uns hineingelegt hat, weitergeben. Nicht nur ein Lämpchen in die Welt tragen, nicht nur ein Licht weitergeben, sondern handeln. Zu wissen, dass der Herr nahe ist, wirkt sich unmittelbar darauf aus, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Wer sich den Gedanken macht, was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich nur noch einen Tag zu leben hätte? In 90% aller Fälle würde dieser Mensch versuchen, diesen Tag mit Menschen zu verbringen. wahrscheinlich mit Menschen, die er mag, vielleicht auch mit Menschen, wo es Probleme gegeben hat, um das wieder in Ordnung zu bringen. Aber das wäre uns wichtig. Wenn wir denken, wer weiß, wann das mal sein wird, dann ist das ja im Moment nicht so wichtig. Das ist unser normales Denken. Freude geht aber noch weiter. Und zwar geht es dahin weiter, dass wir zu einer göttlichen Gelassenheit kommen. Dieser Bereich, der klingt vielleicht so wohltuend für uns alle, und trotzdem tun wir uns schwer damit. Vielleicht außer, wenn man so richtig verliebt ist. Nämlich, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, aber gerne doch. Nur wie? Es scheint Menschen zu geben, die sich immer viele Sorgen machen, ich gehöre dazu, und andere, bei denen das überhaupt nicht so ist. Manch einer hat versucht zu belegen, dass es sich dabei um etwas Angeborenes handelt, was unseren Charakter prägt. Aber neuere Forschungen zeigen, dass sich Sorgen machen lernt. Man lernt es von den eigenen Eltern, den Bezugspersonen und den eigenen Erfahrungen. Warum ich das erwähne, ist eine ganz wichtige Tatsache, nämlich etwas, was angeboren ist, werde ich nicht so leicht wieder los. Das ist einfach da. Aber etwas, was ich irgendwann mal gelernt habe, kann ich auch wieder umlernen. Und deswegen ist die Hoffnung noch da. Die Möglichkeit besteht. Selbst wenn ich es gewohnt bin, mir Sorgen zu machen, weil meine Eltern das schon so in mich hineingelegt haben, gibt es die Möglichkeit, das zu verändern. Und Paulus schreibt auch, wie. Sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Zu dieser Gelassenheit, ich habe es mal göttliche Gelassenheit genannt, kann ich kommen, indem ich zu Gott gehe, und zwar in jeder Lage. Wenn ich etwas auf dem Herzen habe, was mich bedrückt, kann ich zu ihm gehen und es ihm sagen. Wenn etwas schön und gut ist, kann ich ebenfalls zu ihm gehen, ihm dafür danken. Indem ich ständig im Gespräch mit ihm bleibe, wird meine Vorstellung von dem, was mich bedrückt oder mir Sorgen macht, immer wieder mit den Augen Gottes gesehen. Und er hat auch dann noch Möglichkeiten, wenn bei mir nur noch Panik übrig geblieben ist. Das Prinzip ist tatsächlich so einfach. Und es funktioniert auch, wenn ich es nur tue. Das zu wollen, was wir alle tun, reicht nicht. Man muss es machen. Und dann kommt zum Schluss noch mit dazu, dass dieser Friede Gottes bewahrt. Noch eine großartige Zusage Gottes an uns. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dann, wenn ich mich freue, weil Gott mich liebt, das meinem Umgang innerhalb und außerhalb der Gemeinde prägt und ich mich darauf freue, dass Jesus bald wiederkommt und solange mein Leben, um mich selbst zu drehen und meine Sorgen zu feiern, anstatt mich um mich selbst zu drehen und meine Sorgen zu feiern, so ist es richtig, da wird deutlich, dass sein Friede, der weit größer ist als unsere Vorstellungskraft, als alles, was wir uns irgendwie nur vorstellen können, als das, was wir denken können, unser Denken und unser Wollen im Guten bewahren. Der Friede Gottes, der in uns ist, wird unser Denken in Christus bewahren. Da wird so richtig deutlich, was es heißt, dass der Herr nahe ist, bei uns ist. Diese Gemeinschaft, diese Geborgenheit in ihm deutlich. Da wird sie geglaubt, gefühlt, erlebt. Da prägt er unser Wollen und das, was wir denken und dann auch tun. Und das setzt wiederum neue Freude frei. Und der Kreislauf beginnt von vorn. Paulus schreibt an die Philipper: Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle sollen sehen, wie freundlich und gütig ihr zueinander seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren. geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Verliebt sein ändert unsere Gefühle, unser Denken und unser Handeln, auch anderen Menschen gegenüber. Und genauso verändert auch echte von innen als Frucht des Heiligen Geistes wachsende Freude genau dieselben Sachen. Um verliebt zu sein, braucht man nur etwas an einer anderen Person in Verbindung mit der Offenheit dazu, sich überhaupt verlieben zu wollen. Und schon setzt unsere Biochemie in uns einen Kreislauf in Kraft, was weite Teile unseres Körpers irgendwo komplett übernimmt. Manchmal sogar das Ruder übernimmt, ohne dass man das mitkriegt. Aber wer so in Jesus verliebt ist, nicht in sein Äußeres, sondern in das, was er für uns getan hat und immer wieder tut, der erlebt was ganz Ähnliches. Deswegen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spinnen manche Fromme. Indem die anfangen zu jubeln und mit hoch erhobenen Händen in der Gegend rumtanzen, einfach weil sie begeistert davon sind, dass Jesus sie lieb hat. Das ist nicht krank, sondern verliebt. Und verliebt zu sein in Gott, in Jesus, ist nichts Schlechtes, sondern es hilft uns manchmal, vieles viel gelassener zu sehen und auch zu tun. Dieses Verliebtsein muss aber in Liebe übergehen, damit die Freude in uns wächst, unser Leben leichter und tatsächlich angenehmer macht. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun. Und trotzdem schaffen wir es manchmal, das irgendwie unter die Füße zu kriegen, ohne dass die Freude bei uns wirklich ankommt. Ich wünsche mir für uns, dass wir nicht nur, wenn wir eine fröhliche Szene sehen oder irgendwas besonders Schönes gerade passiert, uns freuen können, sondern unsere Freude da suchen, wo sie dauerhaft ist. In der Verbindung zu Gott, in der Verbindung zu Jesus, der uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn, also Gott, der seinen Sohn zu uns auf dieser Welt gesandt hat. Dazu kommt Heiligabend nochmal mehr, auch dazu eine herzliche Einladung. Heiligabend geht es um das Thema Weihnachten. Mir fällt der Rest nicht mehr ein. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Weihnachten, das Fest der Liebe, des Friedens, der Geschenke und der Familie. Lasst euch überraschen. Ich selbst war so überrascht davon, als mir die Sachen eingefallen sind, dass ich mich gewundert habe, wo das wohl wieder herkommt. Herzliche Einladung, Heiligabend, 17 Uhr, gleicher Ort. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns Menschen so unendlich liebst. Und danke dafür, dass deine Freude in unserem Leben wirklich Platz nehmen will.